Herzlich willkommen zum nunmehr sechsten Podcast in der Reihe Brücken statt Brüche, Kultur und Nachhaltigkeit. In den Jahren 2021 und 2022 beschäftigt sich die Guardini-Stiftung in insgesamt 12 interdisziplinären Triangelgesprächen mit der Frage der Kultur der Nachhaltigkeit und einer nachhaltigen Kultur. Das Gespräch wurde am 3. Juni 2022 in der Guardini-Galerie aufgezeichnet und ich wünsche Ihnen und Euch jetzt viel Spaß, wenn Christina Leber mit den beiden Künstlerinnen Lilly Lulay und Katharina Dubowska über Kunst und Digitalisierung spricht.
So, einen sehr schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Entschuldigung für die Verspätung, auch da draußen an den Bildschirmen. Ich werde ein paar einleitende Worte vorlesen und dann werden die beiden Künstlerinnen sich selber vorstellen. Das haben wir eben gerade draußen besprochen. Und dann geht's gleich ans Eingemachte. Ich würde gerne dann kurz die Künstlerinnen anhand ihrer Kunstwerke vorstellen, damit sie auch ungefähr ein Bild haben von dem, was die beiden machen. Sie gehen beide in den Raum, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und dann werde ich Ihnen ein paar Fragen dazu stellen und am Ende hoffe ich auf Fragen aus dem Publikum. Wir beginnen. Was ist digitaler Raum? Und wie nimmt man ihn wahr? Wie kann man ihn definieren? Wie können wir digitalen Raum greifbar, erfahrbar und erlebbar machen? Was ist digitale Kunst? Digitale Kunst beschränkt sich nicht nur allein auf NFTs, die im Moment in aller Munde sind. Digitale Kunst erstreckt sich von Medienkunst bis zur digitalen Fotografie, von Installationen im realen Raum bis zu errechneten Bildstrecken am Computer, um die Bandbreite nur anzudeuten. Die Künstlerin Katharina Dubowska und Lilly Lulay setzen sich intensiv mit der Distribution von digitalen Bildern auseinander und führen sie auf unterschiedliche Weise wieder zurück in dreidimensionale räumliche Installation. Ihre Prozesse sind gleichsam eine Übersetzung der Intransparenz des Digitalen und unserer Realität. Im Gespräch wollen wir ausloten, inwiefern der digitale Raum ein abstraktes, jedoch vom Menschen gemachtes Konstrukt ist und welche Übersetzungs- und Abgrenzungsmöglichkeiten es zwischen beiden Räumen gibt. Ich habe noch ein Zitat von einem ITler für Sie parat, dann bin ich fertig mit der Einleitung. Ludger Freitag hat mit uns eine duale Führung gemacht und Lilly Lulay hatte gerade eine Ausstellung bei uns, die ist vor gut einer Woche zu Ende gegangen und er ist mit uns durch die Ausstellung gegangen und wir machen das häufiger, dass wir Fachleute zu den Themen fragen, die wir zeigen. Und er hat ein Zitat geprägt, das uns sehr, also tatsächlich von einer anderen Perspektive, einen anderen Blick ermöglicht hat. Die Frage des Menschen nach dem Guten und dem Bösen ist die Substanz der IT-Ethik. Dabei ist es von größter Wichtigkeit, die ethischen Grundsätze auf die digitale Zeit zu übertragen. Es liegt an den Menschen, ethische Rahmenbedingungen zu formulieren und auf die digitalen Prozesse und Maschinen zu übertragen. Zu diesen Rahmenbedingungen der IT-Ethik gehören Transparenz über die Ziele und Kenntnis über die Algorithmen, die zur Steuerung der Maschinen und zur Auswertung von Daten verwendet werden. Erst wenn digitale Produktionsprozesse wie Belichtungsparameter und Blendenzahl in der analogen Fotografie für den normalen Bürger durchschaubar werden, erst wenn Zielsetzungen der verwendeten Algorithmen wie physikalische Gesetze vollständig nachvollziehbar werden, kann jeder eine Entscheidung über richtig oder falsch treffen. Bis dahin bleiben viele Menschen nur unmündige Mitläufer in der digitalen Revolution. Zitat Ende.
Jetzt stellst du uns vor.
Also Lilly möchte doch vorgestellt werden. Jetzt fange ich mal bei Katharina Dubowska an. Katharina Dubowska ist 1989 in der Slowakei geboren. Du hast schon sehr früh dich mit Fotografie auseinandergesetzt, entnehme ich zumindest deiner Biografie. Du hast von 2011 bis 2018 Fotografie an der Akademie für Buchkunst studiert, richtig?
Genau.
Und das war eigentlich auch dein Hauptausbildungsweg. Genau. Und dann noch 2 Jahre Meisterschüler bei Peggy Booth, auch in Leipzig. Und dann hast du noch 2 Intermezzi gehabt, 2015 an der Fotografie an der Kunsthochschule für Architektur und Design in Prag und 2019 Kunst und an der Kunst- und Medienhochschule in Zürich.
Genau, ja. Und vielleicht ist noch interessant zu wissen, dass ich 2011 eben im Fachbereich Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst angefangen habe zu studieren und dann ab 2015 auch in der Klasse für Installation und Raum war, was dann zur Medienkunst gehört.
Ja, da werden wir gleich noch drauf eingehen, denn deine Kunstwerke haben mit Fotografie nur noch marginal was zu tun in meiner Wahrnehmung. Wobei wir dann vielleicht auch kurz definieren sollten, was Fotografie ist. Aber das ist ja auch eine meiner Fragen. So, Lili Lulay ist 1985 in Frankfurt geboren, hat zunächst an der Kunsthochschule in Bordeaux studiert, richtig?
Machen wir es ganz einfach.
2009 bis 2014, das war dein Hauptstudium an der für Fotografie, Skulptur und Mediensoziologie an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Und da hast du 2014 auch deinen Abschluss gemacht. Und 2020 hast du noch einen Gast als Gaststudentin, aber trotzdem
virtuelles.
Ja, okay, aber es passt ja auch zu dem, was du gemacht hast, nämlich künstliche Intelligenz und Medienphilosophie und das auch noch virtuell. Das ist doch großartig. So, ich würde gerne kurz die Kunstwerke vorstellen. Vielleicht wollt ihr mir helfen, dabei sie auch kurz einzukreisen. Ich habe Präsentationen aus unserer Ausstellung. Katharina Dubowska war Teilnehmerin des Förderstipendiums im letzten Jahr. Vor 3 Jahren ausgewählt, durch Corona hat es eine leichte Verschiebung gegeben. Eigentlich hätte die Ausstellung ja früher stattfinden sollen. Also ich habe Fotografien aus den Ausstellungen, in denen ihr beteiligt wart, gemischt mit euren Webseiten. Fangen wir mal mit Lili Lulay an. Das sind die Zeitreisenden, und die Zeitreisenden habe ich deswegen unsichtbar gezeigt, also nur mit dem Rahmen, damit man sich vorstellen kann, wie groß das Passepartout ist. Das sind dann die Zeitreisenden. Lili Lulay arbeitet primär in Collagen jeglicher Art. Und hier ist eine Verbindung zwischen analogen, gefundenen Fotografien und gefundenen digitalen, die dann aber so groß gezogen wurden, dass man die Pixel nur sieht. Was ich an dieser Arbeit spannend finde, ist die Tatsache, dass das Analoge und das Digitale miteinander verbunden werden und man sehr schön sehen kann, dass Digitalität aus 1 und 0 besteht und zu Quadraten führt, während wenn man das Foto vergrößert hätte, dann hätten wir Punkte. Möchtest du noch was zu der Serie sagen?
Mach du mal weiter, dann, was einfällt.
Die Arbeit haben wir auch in unserer Ausstellung gezeigt, gehört allerdings nicht zu unserer Kunstsammlung. Das ist deine Abschlussarbeit gewesen an der Hochschule für Gestaltung. Es ist eine Arbeit, die sich auf Facebook bezieht, beziehungsweise auf den Facebook-Account einer deiner besten Freundinnen, die, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwann auf Facebook aufgehört hat, weil sie ein Kind gekriegt hat. Und das nicht.
Ich habe gesagt, dass ich dieses Porträt, was ich immer, also es ist das Porträt einer Bekannten von mir anhand all ihrer Fotos, die auf ihrem Facebook-Account zu finden waren. Und ich habe jedes Mal, wenn ich die Arbeit gezeigt habe, dieses Konvolut an Bildern abgedatet, also wieder neue Bilder runtergeladen und in die Skulptur integriert. Die Skulptur wird jedes Mal neu aufgebaut. Und ich habe dann irgendwann gesagt, irgendwann muss es ein Ende haben, diese Skulptur. Und das war eben der Moment, als sie schwanger wurde.
Aha, okay. Und daraus ist einerseits, also was ich daran interessant finde, dass du es immer handgreiflich bearbeitest, dass du also diese Fotos auf dem Facebook-Account ausgedruckt hast, ausgeschnitten hast, die Rahmen aneinander gehängt hast. Was da auf dem Boden liegt, ist ein Monitor und die ausgeschnittenen Rahmen der Bilder wachsen nach oben in einen zweiten Monitor. Und du hast auch gesagt, dass diese Skulptur so groß ist wie deine Freundin. Also es ist quasi ein Avatar deiner Freundin. Und die Bilder aus dem Netz werden wieder in die Realität geholt, wachsen also aus dem Internet heraus. Und der Monitor da rechts davon gehört dazu, und da wurden dann die ausgeschnittenen Teile,
die Hintergründe,
die abstrakten Hintergründe nach Farben gemischt und übereinander gelagert. Ich habe einfach mal zwei Variationen daraus herausgenommen, damit man sich vorstellen kann, das wächst immer höher. Es ist aber von oben so fotografiert, dass es aussieht, als sei es immer nur eine Ebene. So, dann hast du diese Art der Collage weiterentwickelt, hast auch Städteporträts gemacht. Istanbul Up and Down ist eines davon, das wir auch in der Sammlung haben. Hier hattest du auch ein Stipendium, richtig? Und hast Fotografien selbst gemacht, gefunden in Archiven von Freunden, Fotos.
Das sind alles Privatfotos am Ende, also keine offiziellen Archive, sondern unsere privaten Archive. Das sind alles Fotografien, die aus der Stadt Istanbul stammen, zum einen von Menschen, die dort gelebt haben, zu unterschiedlichen Zeiten, oder von Besuchern der Stadt, die also nur kurzzeitig da waren. Und mir ging es um diese Verbindung, also dass dieser Ort, diese Stadt unglaublich viele Menschen miteinander verbindet, unglaublich viele Geschichten und Zeiten, und dass sich in diesem Video letztendlich die Blicke der Menschen treffen, die sich dort vor Ort nie begegnet sind, aber die in den 70er Jahren eins der touristischen Highlights fotografiert haben und jemand anderes dann 30 Jahre später wieder ein ganz ähnliches Bild.
Also das ist eine Verknüpfung von Zeit und Mensch.
Und von Stadt, ja.
Ja, genau. So, in Digital Dust wiederum hast du deinen Speicher, Fotospeicher aus deinem privaten Handy quasi ausgelesen, indem du Screenshots gemacht hast.
Ja, also das sind alles Bilder aus einem Cloud-Archiv. Die stammen zwar alle von meinem Handy, also es ist auch wieder eine Art Porträt, bei der auch wieder mein Körper, genauso wie in dem Porträt meiner Freundin, wird nicht der wirklich der Körper als Porträt gezeigt, sondern eher all die Dinge, die mich interessieren oder sie interessieren. Also das sind Screenshots von Google Foto. Das ist ein Cloud-Service, in den mein Handy und das Handy von Millionen anderen Nutzern von Google-Produkten seine ganzen Fotos hochlädt. Und dort werden sie dann von den Algorithmen von Google analysiert. Also was habe ich alles fotografiert, wie viele Hunde, wie viele Katzen, wie viele Autos, wie viele Sonnenuntergänge und so weiter. Das kann vielleicht ganz hilfreich sein, wenn man dann am Ende seines Lebens im digitalen Zeitalter Millionen von Bilder produziert hat und nicht mehr weiß, wie man sich darin zurechtfinden soll. Es ist aber auch irgendwie erschreckend, dass dieses Unternehmen Google genau weiß, wann man was fotografiert hat, für was man sich also interessiert hat, als man an diesem und jenem Ort war, zu welcher Uhrzeit das war. Und wir kennen das ja auch alle aus unseren Smartphones, dass da automatisch Ordner zusammengestellt werden mit den Menschen, die wir schon am häufigsten fotografiert haben. Und das weiß das Handy natürlich deshalb, weil es Modelle erstellt hat von Gesichtern und diese Gesichter dann in einzelnen Ordnern wieder ablegt.
Ja, darauf werden wir gleich in den Fragen auch nochmal eingehen. Auf jeden Fall könnte man ja auch die Frage stellen, warum wir eigentlich so viele Fotos speichern, ne?
Klar.
Ich gehe nochmal weiter durch. Das sind zwei dieser dieser Zusammenstellung, die sich immer auf einen Monat beziehen. Dieser lange im Vordergrund ist der Dezember 2017. Mhm. Und dann hast du im 2018 weiter fotografiert und das da hinten war der April, wenn ich mich richtig erinnere. Und das hat sie von jedem Monat gemacht. So, das ist einfach mal nur so eine, nicht als Installation. Hier ist ein Ausschnitt, du hast da Schablonen draufgelegt, damit...
Ich habe eigentlich was Ähnliches gemacht wie ein Algorithmus auch. Also Algorithmen können ja nicht Bilder in ihrer Ganzheit erfahren, sondern sind darauf trainiert, bestimmte einzelne Elemente zu erkennen, zum Beispiel durch die typische Konstellation von Farben oder von Formen. Und ich habe eben versucht, etwas zu machen, was kein Algorithmus je können wird, nämlich die Frage zu beantworten, was ist jeweils in diesem Bild das Element, das ich brauche, um mich an die Situation zu erinnern. Und dieses Element habe ich freigestellt und sichtbar gelassen und den Rest des Bildes sozusagen weiß, also gelöscht.
Sehr schön. So, da ist nochmal ein zweites Beispiel. Das ist die Rauminstallation und dann kommen wir auch gleich zur letzten Serie, die wir von dir zeigen. Das ist
Lesson One, the Algorithmic Gaze.
Genau. The Algorithmic Gaze, Algorithm Gaze ist, hat wie viele Bilder insgesamt? Sieben, acht?
Sechs, glaube ich, oder acht?
Acht. Und drei davon haben wir für die Ausstellung dieses Jahr erworben. Das sind jeweils gefundene Fotografien aus den 70er Jahren, die hinten beschriftet waren. Die hast du wahrscheinlich abfotografiert und nochmal ausgedruckt mit Pigmenttusche. Ne? Und dann hast du, das kann man hier leider nicht so gut erkennen, sieht man vielleicht besser auf dem, auf der Rauminstallation, hast du eine Tafel davor gekonstruiert, in der du bestimmte Teile wieder ausgeschnitten hast, ähnlich wie bei der Vorgängerserie auch, und führst aber den Betrachter ad absurdum, weil er nicht erkennen kann, was dahinter gezeigt wird.
Mhm. Genau, es ging mir auch darum, eben zu zeigen, ne? Algorithmen können Dinge nicht als Ganzes, nicht als Situation erkennen, sondern fokussieren sich immer auf einzelne Elemente.
Ja, und die letzte Schicht sind dann diese gezeichneten Berechnungen, in denen du bestimmte Formen, bestimmten Zahlen zugeordnet hast und dann deinen eigenen Algorithmus entwickelt hast.
Genau, es war eine Art Bildbeschreibung mit mathematischen Formeln. Um eben klarzumachen, ein Algorithmus ist einfach nur ein Rechenprogramm. Also ein Algorithmus kann nicht sehen, sondern ein Algorithmus kann nur errechnen.
Ja, das ist ja schon mal ein wichtiger Hinweis, ne? Okay, jetzt kommen wir zu Katharina Dubowska. Sehr komplex. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Also ich finde es interessant, wie unterschiedlich ihr beiden arbeitet. Ja? Und trotzdem geht es euch um ähnliche Dinge, die hinter diesen digitalen Arbeiten liegen. Kannst du kurz was zu der Arbeit sagen? Das ist deine neueste Arbeit?
Genau, das also zu sehen ist die Ausstellung Responsibility, die war zu sehen letztes Jahr, also 2021 im D21 Kunstraum in Leipzig. Das war parallel auch zum F-Stop-Festival. Und also das ist der Blick in den Raum, aber vordergründig rechts ist die Arbeit zu sehen, depending upon the surrounding pressure. Genau. Und also man sieht Stützen, die den Raum quasi aufspannen und unter Spannung versetzen, also Boden und Decke miteinander verbinden. Und daran sind sieben Screens montiert, auf denen eine lilafarbene Flüssigkeit zu sehen ist, die vor sich hin brodelt. Und das ist diese lilafarbene Flüssigkeit, ist eine Extraktion von einer Menge an Bildern, die ich in ein Wasserbad gelegt habe und quasi dann diese Tinten und diese Farbe sich davon gelöst hat.
Also das waren Pigmentdrucke, richtig?
Genau.
Du nimmst sie immer aus dem Netz, das habe ich bei dir auch noch nicht gesagt, du nimmst meistens gefundenes Material, ne? Du auch, Katharina?
Verschieden.
Okay.
Also es ist zum Teil eigenes Material und zum Teil Found Footage.
Aber du plottest sie aus, du printest sie aus mit Pigmenttusche und dadurch löst sich die Tuschefarbe.
Genau,
wieder.
Genau. Das löst sich auf und das habe ich in verschiedenen Konstellationen gemacht. Da sieht man dann unten in dem Bild diese transparentfarbenen Kanister, die so leuchtende Farben haben und habe quasi diese Tinte wieder aufgesammelt. Und aber eben eine von diesen Extraktionen war eine lilafarbene Flüssigkeit gewesen. Und ich habe eben genau diese Farbe auch gewählt, um die nochmal zum Kochen zu bringen, um die nochmal aufzugreifen, weil das für mich natürlich auch so ein emanzipatorischer Moment war, der dann damit eingebracht wird. Und sozusagen, also dieser ganze Sound erfüllte auch den Raum und zog sich dann natürlich auch durch die ganze Ausstellung.
Emanzipatorisch fotografisch oder weiblich? Oder beides?
Emanzipatorisch auf verschiedene Arten und Weisen, glaube ich.
So, das war noch ein Screen dazu, den du da auch
genau, die Arbeit Staying with the Trouble, auch von 2021, nimmt Bezug auf die Theoretikerin Donna Haraway auch, über die wir vielleicht später nochmal sprechen werden. Und an dieser Arbeit sieht man vielleicht ganz gut, also jetzt ist es nur ein Videostill von einem Tablet, auf dem ein kurzer Clip gezeigt wird. Und zwar sieht man verschiedene Fenster, die geöffnet sind, die Objekte von meinen Installationen zeigen und aber auch immer wieder einen Mixer, einen Pürierstab, mit dem ich zerkleinerte Bildfragmente noch weiter zerkleinere und das die ganze Zeit schreddert und schrotet und quasi so diese Soundebene und dieses Verheddern auch ein wichtiger Moment in der Wahrnehmung meiner Arbeiten ist.
Sehr schön, dann gehen wir mal weiter. Das ist eine Arbeit, die du auf unterschiedlichste Art und Weise gezeigt hast, richtig? Also in verschiedenen Variationen. Überhaupt fällt mir auf, dass du bestimmte Versatzstücke, dass es dir leicht fällt, bestimmte Versatzstücke in unterschiedlichen Installationen zu zeigen, richtig?
Ja, also ich arbeite sehr gerne raumbezogen. Und finde es dabei auch immer wieder wichtig, sozusagen, wie sich die BetrachterInnen dann den Objekten nähern und sich im Raum bewegen und natürlich dadurch auch selbst verschiedene Haltungen sozusagen zu den Objekten einnehmen können. Und aber gleichzeitig auch dieser Raum sehr konkret, sehr physisch auf sie wirkt und eben auch auf sehr verschiedene, unterschiedliche Ebenen, also auf eine visuelle Art, aber eben auch auf eine akustische Art. Und manche Arbeiten von mir, die riechen dann auch noch auf eine bestimmte Art und Weise. Genau, also es werden sehr viele verschiedene Sinne angeregt. Und das kann natürlich ein Stück weit auch zu so einer Überforderung führen. Und gleichzeitig kann man aber in dieser Annäherung immer wieder auch Dinge wiedererkennen. Und dadurch wird auch ganz schnell klar, dass es mir auch viel um eine Relation zwischen diesen Objekten geht.
Ja, und gleichzeitig geht es ja auch ums Digitale. Und ich finde es erstaunlich, wie menschlich das Digitale wieder wird, weil die menschlichen Sinne angesprochen werden.
Genau, also das war eben so ein Gerüstsystem gewesen, was ich in einen Galerieraum eingebaut habe, um eben auch diesen Raum nochmal aufzuzerren, Druck auszuüben, sozusagen auch diese Bildmasse, die da immer wieder verarbeitet wird, auch so dieses Gewaltvolle, was das vielleicht auch mit sich bringt, diesen Aspekt mit reinzunehmen. Genau, und dort waren eben diese verschiedenen Objekte positioniert, wobei jetzt zum Beispiel dieses Grüne ist ein Cluster, welches eben aus Fragmenten von Bildern besteht und es ist eben zum Teil eigenes Bildmaterial, zum Teil aber auch Material, was mich umgibt, oder ich habe auch angefangen, tatsächlich jetzt auch nicht nur von mir selbst gedrucktes Material zu verwenden, sondern auch Zeitschriften, Zeitungen, genau, also von der Freitag oder Missy Magazine oder Zeit oder
Ja, und auch die Beutel tauchen auf, die ziehen sich bis in deine letzte Arbeit, fangen aber schon früher an aufzutauchen, und diese Cluster sind Pappmaché-Arbeiten, die sehr leicht sind, also die sind nicht so schwer, wie sie aussehen, wie schwere Steine, sondern es sind in der Tat sehr leichte Objekte. Und noch einmal, sie sind zusammengesetzt aus Pappmaché, das du aus gedrucktem Material machst, das du du hast gerade gesagt, aus Zeitung findest oder selber ausgedruckt hast. So, das ist ein Ausschnitt, den du dir gewünscht hast aus dieser, ich finde den interessant, weil der so ein bisschen kosmisch aussieht auch.
Ja, das ist auf jeden Fall auch immer so ein Punkt, der mich interessiert, so dieses Heranzoomen und Herauszoomen, diese verschiedenen Perspektivierungen und eben wie das von Weitem ausschaut, wie ein gesteinsähnliches Objekt. Mhm. Und wenn man näher kommt, hat es aber so eine offene, poröse Oberfläche, die einen eigentlich auch so sehr so einlädt, da so einzutauchen in diese Strukturen. Und was man da auch sieht, ist, dass während des Produktionsprozesses ist mein Drucker kaputt gegangen und da habe ich auch dann Fragmente davon mit eingearbeitet.
Von dem Drucker?
Genau.
Das sind diese schwarzen Teile da, oder?
Das da eher rechts
diese
oben.
Genau.
Also am Ende sind es auch so ganz enge, gedrückte Komprimierungen von einer großen Menge von Material und von Informationen am Ende.
Was ich an deiner Arbeit wirklich sehr spannend finde, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ist die Tatsache, wenn man sich vorstellt, dass alle Bilder, die im Internet kursieren, ausgedruckt werden würden von dir und du über alle diese Bilder Cluster machen würdest, wir würden ersticken in Clustern. Ja? Also was ich daran sehr schön finde, ist die Tatsache, dass diese ganzen Clouds wieder zur Materie werden und auch zu einem Material, das uns verdrängt. Ja? Ach so, dazu wolltest du vielleicht noch was sagen. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dieser gespannten, aus diesem gespannten Raum. Du hast da Farbe auf die Wand aufgetragen.
Genau, mittels von so einem Transferdruck. Also das ist auch nochmal durch verschiedene Ebenen sozusagen durchgelaufen. Und dann taucht wieder diese lilafarbene Emulsion auf, aha, die auch in dieser Videoinstallation am Anfang zu sehen ist.
In der gekochten Videoinstallation.
Kann ich auch kurz was fragen?
Sehr gerne.
Weil ich auch gesehen habe auf deiner Website, du hast immer wieder diese Grid-Struktur, in der ganz viele Arbeiten sind, ne? Als Wandtapete mal oder als Sockel oder jetzt hier ist ja auch wieder dieses Grid drin. Ne? Was ist also... Gibt es also sozusagen eine Bedeutung für dich oder ist das...
Also ich benutze schon immer wieder in Anlehnung eben an digitale Bilder natürlich und an pixelige Strukturen, um da auf den Ursprung eigentlich dieser ganzen Auseinandersetzung auch nochmal zu referieren. Und weil ja ich einerseits sozusagen mit diesen mathematischen Strukturen arbeite und auf der anderen Seite verflüssigt sich aber eigentlich alles und löst sich alles auf. Und mich interessiert da auch so dieser Gegensatz in dieser Zwischenraum.
Das passt auch zu deinen Zeitreisen.
Oder auch zu Liquid Portrait. Also, dass man das Gefühl hat, das Digitale wäre irgendwie flüssig, weil es halt nicht mehr an einem Ort gespeichert ist, sondern in so vielen.
So, das ist eine Installation aus der Ausstellung, die wir in der Kunststiftung gezeigt haben. Da ist die Konstellation einfach nochmal anders. Ein Film liegt auch in der Mitte und es ist aber auch kombiniert mit Arbeiten aus einer anderen Serie, richtig? Das ist die Installation am Boden gewesen. Warum verwendest du immer wieder auch diese Kunststoffschläuche? Was ist das für dich? Ist es Verbindung? Ist es Flüssigkeitstransport? Ist es...
Also das sind ja dieses Mal, dort sind Sauerstoffschläuche. In vorherigen Installationen sind es auch ganz oft Kabel. Also es ist irgendwie auch so beides. Also so dieser Fluss, der beides sozusagen auch so dieses einerseits... Sauerstoff, den wir eben zum Leben brauchen, um überhaupt leben zu können und gleichzeitig diese Datenströme, die sich durch Kabel austauschen, da so eine Verknüpfung zu schaffen auf so einer visuellen Ebene, das hat mich interessiert.
Ja, bei den Leuchtstoffröhren kommen die auch nochmal vor, wir kommen da gleich noch dazu. So, das sind auch Pappmaché-Arbeiten, die aber an der Wand hängen. Die hast du in drei Farben gemacht, ne? Grau, rosa und grün. Ja. Und die Hand. Ja. Die alles entscheidende Hand.
Die Hand, die taucht immer wieder auf, tatsächlich. Ja, also gerade wenn man sich so in diese ganzen Prozesse reinbegibt, dann hat man oft das Gefühl, es ist eben keine Wolke, die irgendwie über uns schwebt, sondern es ist etwas ganz Konkretes, was ja auch der Mensch irgendwie geschaffen hat. Und da mich selber auch sozusagen reinzubegeben und eben Widerstände zu spüren und auch eben wirklich begreifen zu wollen, also auch mit den Händen, nicht nur durch den analytischen Verstand, sondern wirklich auch durch die Hand, die nochmal ein ganz anderes Sensorium auch hat und bietet und was, ja, was vielleicht auch ein bisschen trainiert werden muss. Das interessiert mich und eben auch diese Spuren hinterlassen.
Das ist auch ein Teil deiner Arbeit, das Haptische, das Begreifen wollen, und zwar das Anfassen. Und ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, dass es im Deutschen diese Doppeldeutigkeit dieses Wortes gibt, weil natürlich über diese sensorische Erfahrung auch Synapsen im Hirn verschaltet werden. Kommen wir auch noch gleich dazu, ne? So, dann vielleicht noch zwei, drei Worte. Da sieht man auch die graue, das graue Pappmaché an der Wand. Da sind auch ganz viele Fingerspuren von dir zu sehen. Das passt zur Hand, zu diesem. Magst du noch was zu der Arbeit sagen? Da habe ich auch noch eine nähere Arbeit und noch einen Ausschnitt.
Die besteht aus einer Leuchtstoffröhre und und Naturlatex, was ich mit farbstoffbasierten Inkjet-Tinten gefärbt habe. Also das Latex gegossen, das ist flüssig. Wenn das noch nicht fest ist, dann wird es gegossen und wird fest. Und es sollte anspielen eben auf diese sehr flexible Form von Daten und aber auch Bildern. Also je nachdem, was ich mit einem Datensatz mache, ob ich den jetzt zum Beispiel in ein Soundprogramm reinpacke, dann ergibt es eine Melodie. Oder ich packe das zum Beispiel in Photoshop rein und plötzlich sehe ich darauf eine Struktur, die ein Bild ist, auf der vielleicht ein Motiv zu sehen ist. Und diese Variabilität sozusagen eines Datensatzes, der je nach, wo ich den eben hinschiebe, der verschiedene Zustände, Aggregatzustände annehmen kann. Das hat mich daran interessiert.
Du meinst, dass das digitale Bild eigentlich streng genommen gar kein Bild ist, sondern das Bild ist eine Variante von diesem Datensatz, könnte auch Sound sein oder Text oder eine Rechenformel, die wir nicht verstehen.
Es wird sozusagen erst zu dem, wenn
es interpretiert wird,
ja.
Durch die Maschine.
Ja, das ist auch urmenschlich, finde ich, weil der Mensch ja auch verschiedene Ausdrucksformen hat, nämlich das Reden, das Malen, das Zeichnen, das Schreiben. Also ich finde es schon interessant, dass man denselben Gedanken ja auch in unterschiedlichen Aggregatzuständen in den Ausdruck bringen kann. Machen wir weiter.
So wie wenn wir auch hier versuchen, über etwas zu sprechen, was ja eigentlich schon eine visuelle Form angenommen hat und ja auch für sich irgendwie steht.
Ja, und dann kommt noch hinzu, dass die Sprache ja auch unterschiedlich interpretiert wird. Ja? Also jedes Wort, im Prinzip müssten wir jedes Wort erstmal erläutern, wie wir es meinen, um uns verständlich zu machen. Aber wir haben uns halt auf so eine bestimmte Grundakzeptanz geeinigt. Nur ich kann mir vorstellen, dass, keine Ahnung, jemand, der aus einem völlig anderen Kontext kommt, oder das wissen wir auch, keine Ahnung, wenn wir mit einem ITler sprechen, dann verstehen wir nur noch Bahnhof. Ja? Und der spricht auch Deutsch. Ihr sagt noch was zu diesen, da sind nämlich auch wieder die Schläuche dabei, zu dieser Gruppe von Leuchtstoffröhren, die du ummantelt hast mit.
Das ist genau ein Bündel mit, der Titel der Arbeit heißt Upatheo Hybrid Test Stripes. Und dort hatte ich wie so eine Art Bodenproben oder Teststreifen von Bildern aus meinem Archiv entnommen und die quasi mit diesem Licht und dieser Lichtinformation in Verbindung gebracht und fand daran interessant, dass es sozusagen sehr direkt zu den BetrachterInnen kommt. Also nicht erst diesen Umweg über eine externe Lichtquelle, die auf das Objekt trifft, zur Betrachterin hin, sondern wirklich so ganz direkt und man kann auch gar nicht so lange hinschauen. Also es tut irgendwie auch ziemlich weh.
So, das ist deine Abschlussarbeit gewesen von der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Mhm. Magst du noch was dazu sagen? Denn die ist auch wahnsinnig komplex. Ja? Das sind ja unterschiedlichste Ebenen. Mhm. Ich gehe mal ins Detail.
Genau, also es ist eine 11-teilige modulare Arbeit mit dem Titel Unknown Plant at the Edge of the Arctic, also unbekannte Pflanze am Rande der Arktis. Und ich hatte da eben einen Datensatz untersucht, der mir als unbekannte Pflanze entgegenkam. Und jetzt kann man sozusagen darüber philosophieren, was denn jetzt das Unbekannte an dieser Pflanze war. Kannte ich nur quasi, konnte ich die nicht bestimmen oder was kam da jetzt her? Wo kam die her? Und eben das, was ich vorhin meinte, ich habe versucht, ein Bild zu finden oder einen Datensatz, aber was ich in verschiedene Bilder und Objekte übersetzt habe, eben dieses Themenfeld so zum Umkreisen und quasi aus einer riesigen Menge an möglichen Bildern erstmal eins rauszunehmen und das von dort sozusagen weiter zu fächern, wie so ein am Ende vielleicht wie so eine Pilzstruktur, also wo man erst nur so einen sieht und dann ist aber unter der Erde so ganz viel Geflecht und es ist miteinander vernetzt und dann ploppt es immer wieder so auf an verschiedenen Stellen. Genau, also so, und da habe ich eben mit verschiedenen experimentellen Verfahren gearbeitet.
Ich finde es sehr schön, da kommen wir auch noch drauf, weil es ja auch das World Wide Web gibt. Das ist im Moment in aller Munde und das hast du in dieser Arbeit ganz wunderbar im Prinzip umgesetzt, ohne, glaube ich, davon gehört zu haben vorher.
Nee, damals nicht. Nee.
Das war 2017,
2018 war das.
Genau. Magst du dazu noch was sagen?
Ja, das ist vielleicht ganz interessant, weil ich finde, dass das so ein Schlüsselobjekt dieser Gruppe ist. Da hatte ich eben diesen Datensatz auf ein Trägermaterial gebracht, gedruckt, was die Tinten nicht aufnehmen konnte und das in ein Wasserbad gelegt, sodass die Tinten angefangen haben, umherzuschwirren und dann mit einem Löschblatt habe ich das wieder aufgesogen. Und das sah am Ende aus ein bisschen wie so eine analoge Entwicklerschale, wo man eben das so rauszieht. Und dieses Experiment habe ich mehrere Male wiederholt und sozusagen, was man erkennt, ist eben eine florale Struktur.
Genau, hier, ne? Also da unten sieht man ja tatsächlich Blätter schon fast, ne?
Die sich anfängt aufzulösen und so eine marmorierte Marmorierung zu werden und im Hintergrund ist aber auch schon so eine Rasterung angedeutet, die ja dann auch weiter im Raum zu sehen war. Also ich hatte auch den ganzen Raum vermessen mit so einem blauen Grid. Genau, und ich hatte mir tatsächlich dabei so ein bisschen die Frage gestellt, wenn ich immer wieder denselben Datensatz habe, mit denselben, den ich als Bild ausgeben möchte, wie viele Möglichkeiten gäbe es, diese verschiedenen Pixel quasi anzuordnen? Und das Ganze könnte man eben mit einem Algorithmus lösen oder eben mit so einem chemisch-physikalischen Experiment, wobei das natürlich nicht so ganz aufgeht, also weil die Tinten, die verbinden sich ja dann auch und es kommt zu neuen Verbindungen, genau.
Ja, was ich an deinen Arbeiten auch ganz spannend finde, ist die Tatsache, dass du so ein bisschen den Entwicklungsprozess rückläufig, also rückwärts laufen.
Ja, es ging ja auch eigentlich immer darum, so Dinge zu konservieren, festzuhalten, sichtbar werden zu lassen. Und viele meiner Arbeiten, die lösen sich aber eigentlich auf. Und das ist auch was immer wieder Thema ist. Also zum Beispiel diese Kanister oder eben auch dieser Druck auf dem Löschpapier, das ist alles nicht besonders stabil. Also das hat keine lange Haltbarkeit, beziehungsweise die Sonne blendet das eben immer weiter auch aus. Genau, also ich arbeite da auch so ein bisschen
intuitiv
wieder dagegen. Und das auch.
Ja, dagegen das Fixieren von Bildern durch Fotografie, meinst du?
Ja, jetzt sind wir ja schon gleich im richtigen, in der richtigen Frage. Ich wollte euch beide fragen, ich fange aber mal mit dir an, Lilly, was ist denn für dich Fotografie?
So aus dem Nichts heraus. Also ich kann dir nicht sagen, was Fotografie ist, weil ich glaube, das ist viel zu vielschichtig. Es gibt so viele Arten von Fotografie und so viele Verwendungsweisen von Fotografie. Aber was für mich Fotografie ist oder warum es mich interessiert, ist, dass es ein Medium ist, das einen direkten Bezug zur Wirklichkeit herstellt und oftmals auch wie die Wirklichkeit erscheint oder anstelle der Wirklichkeit tritt, weil wir eben vieles, was wir wissen, nicht selbst gesehen haben, mit unseren eigenen Augen vor Ort waren, sondern über Bilder gesehen haben und trotzdem denken, kennen wir ja schon. Und dass es aber eben, also einerseits ganz toll ist, dass wir so viel sehen und damit so viel Wissen uns irgendwie auch aneignen können und dass es aber eben auch immer eine Begrenzung ist, dass wir eben nicht über das Viereck des Fotoabzugs hinaus gucken können und die Fotografie sich auch oftmals wie so eine Schicht oder wie so eine Wand eigentlich zwischen uns und die Realität schiebt und unseren Blick auf das, was eigentlich da ist, auch verstellen kann. Also wir leben, finde ich, mittlerweile eben sehr viel in Realitäten, die gar nicht in unserem physischen Umfeld sind, sondern beschäftigen uns viel mit dem, was visuell anwesend ist, aber eigentlich ganz weit weg.
Also der Konflikt zwischen, zwischen der flachen Bildschirm und dem realen Raum im Grunde auch.
Ja. Ja.
Denn wenn wir den Raum, haben wir hier auch ein schönes Beispiel auf dem Bildschirm sehen, dann stellen wir uns den Raum ja vor. Wir wissen aber nicht, wie sich das anfühlt und wir wissen auch nicht, wie die Kunstwerke im Raum wirken tatsächlich. Würdest du einen Unterschied machen zwischen analoger Fotografie und digitaler?
Ja, auf jeden Fall, klar. Also auf vielen Ebenen.
Und würdest du dir inzwischen wünschen, dass es vielleicht sogar eine unterschiedliche Begrifflichkeit gibt zwischen dem analogen Foto und dem den digitalen?
Nee, also ich glaube, weil ich denke, man kann mit analogen und digitalen Bildern ähnliche Dinge erreichen. Also man kann beide verwenden, um sich an etwas zu erinnern oder Informationen von einem Punkt zum anderen zu transportieren oder eben dieses Fenster zur Welt kann sowohl digital als auch analog fotografisch funktionieren. Was für mich ein riesengroßer Unterschied ist, weil ich ja in meiner Arbeit mich vor allen Dingen mit Fotografien aus dem privaten Bereich beschäftige und jetzt nicht unbedingt ein Werbeposter oder ein Magazin oder so eigentlich verwende, ist, dass durch die digitale Fotografie unsere privaten Bilder eben nicht mehr privat sind, weil wir sie nicht mehr in irgendeinem Schuhkarton, Fotoalbum oder Bilderrahmen zu Hause aufbewahren, sondern weil wir sie digital dann auch auf Servern ablegen, in Clouds speichern, an andere Leute verschicken und dafür Applikationen, Unternehmen letztendlich benutzen, die diese Daten auch zwischenspeichern oder Metadaten, also Ortsangaben und so weiter mit abgreifen und eben diese privaten Bilder nicht mehr privat sind, sondern auch für was anderes verwendet werden, als was eigentlich meine Intention als privater Nutzer ist. Ich schicke dir das Bild, um dir zu zeigen, ich bin schon hier vor der Guardini-Stiftung angekommen zum Beispiel. Aber der Service, den ich zum Glück nicht mehr nutze, WhatsApp, hätte ich es dir per WhatsApp geschickt, hätte Facebook dann eben auch wieder einen Datenpunkt mehr. Aha, hier ist gerade jemand mit jemand anderem kommunikativ in Interaktion getreten mit einem Bild.
Hast du nicht den Eindruck, dass sich die Verwendungsarten zwischen dem Digitalen und dem Analogen immer mehr auseinanderentwickeln? Also am Anfang der digitalen Bearbeitungsmöglichkeiten haben die Programme ja im Prinzip die Analogen kopiert. Inzwischen geht es in meiner Wahrnehmung eher immer weiter auseinander. Deswegen frage ich auch nochmal, würde ich auch dich gerne fragen, Katharina, ob ihr nicht den Eindruck habt, dass das Analoge und das Digitale in der Fotografie oder in der Bildstruktur sich immer weiter voneinander wegentwickelt.
Ja, auch da wieder. Ich finde, wir brauchen keine zwei Begriffe für analoge und, also wir haben schon zwei Begriffe, wir haben analoge und digitale Fotografie. Ich finde aber, viel größere Unterschiede gibt es zwischen der journalistischen Fotografie und der Privatfotografie oder der Werbefotografie und der Privatfotografie.
Also du würdest dann immer eher so eine Beschreibendes etwas davor setzen, weil es gibt ja auch kameralose Fotografie, über die haben wir, ja, also es gibt ja in der analogen Fotografie auch unterschiedliche fotografische Techniken. Und dann darf man in der digitalen auch nochmal unterschiedliche fotografische Techniken genauer bezeichnen und dann die Crossovers auch noch.
Also, ja, oder auch vielleicht darüber nachdenken, wer sind eigentlich die Adressaten und Absender dieser Bilder und wie werden die dann interpretiert? Also welches Programm liest das? Ist das ein Mensch oder ist es eine Maschine? Ist es ein Textprogramm oder ein Bildprogramm oder ein Soundprogramm? Ist es Facebook, das meine Bilder anguckt oder bist du es? Und so verändert sich dann eben die Message, die dieses Bild hat.
Mhm. Katharina, magst du mal sagen, was für dich Fotografie ist, wie du Fotografie verstehst? Oder
ich würde mich halt selber so als Bildverarbeiterin
als Bildverarbeitungsprogramm.
Denn jemand hat auch mal zu mir gesagt, ja, das ist doch hier wie so ein Verdauungstrakt, was du da machst. Und das fand ich irgendwie so eine ganz, ganz schöne Formulierung dafür, was ich da mache.
Ja, du bist ja schon mal darauf eingegangen, dass du den Betrachter so ein bisschen überforderst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber als ich deine Arbeiten zum ersten Mal gesehen habe, da musste ich mich tatsächlich erst mal damit auseinandersetzen. Also, weil du ja Preisträgerin unseres Stipendiums, also des Förderstipendiums warst, aber gleichzeitig... Also wir haben ja keine Fotosammlung, wir haben eine Kunstsammlung, aber es geht immer um irgendwelche fotografischen Ausdrucksformen, die man bei dir zunächst gar nicht erkennen kann. Ja, also man hat zwar sowas, bis auf die Hand, hast du ja wenig identifizierbare Bilder, also weil die Lili gerade sagte, es geht immer um Erinnerungen, geht es ja in deiner Arbeit überhaupt gar nicht, ja, also.
Wobei ich ja schon immer wieder auch mit meinem Archiv arbeite, also jetzt auch, was als erste Folie zu sehen war von 2021, da waren 3456 Bilder an die Wand appliziert. Ah, okay. Und klar, von Weitem wird das ein sehr abstraktes Mosaik wieder sozusagen. Und aber von nahen betrachtet waren das Bilder aus meinem Archiv, die ich in so Handyformatgröße ungefähr an die Wand angebracht hatte. Und dort kann man schon nochmal sehr viel genauer eigentlich in meine Themen einsteigen, wenn man denn möchte. Und das dann aber plötzlich wird es dann eher zu einem sehr genauen Lesen. Also man tritt sehr, sehr nah heran und fängt dann wieder an, diese Bildstrukturen zu lesen. Genau. Jetzt kriege ich die Kurve, glaube ich, gerade nicht mehr zu deiner Frage.
Macht nichts.
Ich glaube, deine Frage hat darauf abgehoben, weil wir irgendwie einerseits ganz ähnlich arbeiten, dass für uns die Fotografie wirklich nur so Rohmaterial ist, ne? Und das mit den
Aber
Händen bearbeitet wird.
Aber bei dir kann man die Fotos noch erkennen.
Ach,
und
die
bei
Überforderung.
Dir nicht mehr.
Es ging um die Überforderung.
Also bei dir muss man sich erstmal wirklich eindenken, was haben diese Gerüst, das sind ja Gerüste, ja, Gerüststangen mit Fotografie zu tun. Ich habe sie mir dann als Netzwerke auch versucht zu übersetzen, aber das ist ja nicht, also es ist ja nicht so leicht zu erkennen wie bei der Lilly, die ja durchaus Fotografien verwendet, wo man so das Gefühl einer Möglichkeit des Andockens hat. Also selbst bei
man sieht oft noch, genau, man sieht noch irgendwie ein Element, das aussieht wie was man aus der Realität kennt.
Da ist man ganz glücklich, weil man sagt, das habe ich erkannt, und dann hat man so einen Einblick oder eine Anfangsmöglichkeit. Und in deinen Arbeiten empfinde ich das manchmal als sehr intuitiv, sehr verspielt auch, analytisch, aber auf eine ganz andere Art und Weise und eben auch, was du gesagt hast, verdauend oder rückentwickelnd, ja, wieder in die Grundstruktur der Farbe, der Flüssigkeit und das Foto, also nicht das Abbild ist wichtig, sondern die Aneignung über das Material ist wichtig.
Ja, und vielleicht das Interessante ist, also warum diese Objekte auch so eine gesteinsähnliche Form haben, ist schon natürlich, dass ich mir darüber Gedanken mache, okay, was sind das denn für Apparate, mit denen wir Bilder herstellen und was sind dort wiederum für Materialien auch verbaut und wo kommen die her? Und dadurch wird es quasi so zurückgeführt auf so eine sehr materielle, haptische Ebene, wo es dann auch eigentlich darum geht, okay, wie lange braucht es eigentlich, bis diese Mineralien und seltenen Erden überhaupt sozusagen dazu sind und wir sie verarbeiten können und wie schnell brauchen wir die eigentlich gerade momentan auf? Und dadurch kommt es, glaube ich, auch zu dieser Situation, dass ich so sehr brachial dort diesen Raum aufspanne und das auch unter Spannung versetze und da auch irgendwie so eine Dringlichkeit dann reinbringe.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du anführst, den würde ich auch gerne jetzt mal an die Lilly gleich weitergeben, denn du beschäftigst dich ja auch wahnsinnig viel mit Vorträgen, lädst die auch auf deiner Webseite hoch, kritische Vorträge durchaus von Google, von wem war das, von der Kate?
Crawford,
war die Google? Nee, die war
nee, du meinst schon
Microsoft. Die Kate Crawford war von Microsoft, ne? Die hat für Microsoft Research gearbeitet.
Das weiß ich nicht.
Hat sie. Na, also durchaus diese großen Firmen, die dann trotzdem Leute anstellen oder beauftragen, diese kritischen Dinge eben auch mit zu hinterfragen. Und sie hat ja durchaus das, was du gerade angesprochen hast, diese ganzen Bodenmaterialien, die wir brauchen, um überhaupt Digitalität herstellen zu können. Und Kate Crawford hat ja auch gesagt, wenn wir das für Troutpouts verschwenden, dann haben wir nicht mehr genug Lithium oder was weiß ich auch immer, um für wichtige, innovative Erneuerungen
Ja, genau, was ich an Ihrem Vortrag interessant fand, den man auf meiner Webseite auch findet, verlinkt, ist, dass sie diesen ganzen sozialen und ökologischen Hintergrund der Digitalisierung in den Vordergrund rückt. Also eben, wie du vorhin schon gesagt hast, ne, wir denken immer, Clouds sind irgendwo da oben und da sind schon die Daten gespeichert und es ist jetzt egal, ob man irgendwie 10 Gigabyte oder 10 Terabyte von Daten hat. Es ist irgendwie in so einer Kiste drin oder da irgendwo online. Aber es macht halt einen Unterschied, wie viel Daten jeder von uns speichert und durch die Gegend schickt, weil die müssen ja alle berechnet werden und dieses Rechnen funktioniert mit Elektrizität. Die Elektrizität muss irgendwie hergestellt werden oder erzeugt dann auch, die Datencenter erzeugen wiederum ganz viel Hitze in diesen rechten Prozessen. Also das hat alles einen ökologischen Fußabdruck.
Die müssen wieder gekühlt werden.
Die brauchen die Erze, um überhaupt diese Geräte herzustellen, mit denen wir sie dann die Bilder angucken und produzieren und so weiter. Also all diese Aspekte der letztendlich technologischen Infrastruktur, die auch dahinter steht, die macht Kate Crawford in ihrem Vortrag irgendwie sehr anschaulich.
Ja, ich fand auch, dass sie fast von einem neuen Kolonialismus gesprochen hat. Ne? Mm. Ich glaube, sie hat auch sogar das Wort verwendet, dass wir heute diesen Raubbau betreiben, auch wieder in Afrika oder Gott weiß wo, um an die Erze oder an die Materialien heranzukommen und damit wieder ein Gefälle zwischen unterschiedlichen Ländern und Kontinenten herstellen. Ich fand es sehr spannend, mich damit auseinanderzusetzen, weil das ja eigentlich bedeutet, dass wenn wir nachhaltig oder ökologisch damit umgehen sollten, dann sollten wir uns tatsächlich sehr wohl überlegen, welche Bilder wir speichern oder ob wir so viele speichern oder ob nicht irgendwann auch Google oder Microsoft bestimmte Bilder einfach löscht und so weiter und so fort.
Ja, gerade vor ein paar Tagen habe ich jemanden kennengelernt, die sich mit anderen Leuten jetzt gerade es geschafft hat, einen neuen Cloud-Service, also einen nicht kommerziellen Cloud-Service, der nicht von Google, Facebook oder sonstigen großen Firmen betrieben wird und in dem die Daten auch nicht weiter analysiert und dann weiterverkauft werden sollen. Das hat sie jetzt geschafft, dass es diese Cloud gibt, aber dann hat sie gemeint, ja, wenn du dich dafür interessierst, das kostet 5 Gigabyte 2,50 Euro. Was total teuer ist im Vergleich mit anderen Services. Und ich dachte, 5 Gigabyte, das ist ja fast gar nichts.
Ja, genau.
Und dann sagt sie, ja, das ist absichtlich fast gar nichts, damit die Leute nämlich anfangen, ihre Bilder und ihre ganzen Daten und ihre E-Mails nicht einfach nur noch nach unten oder in irgendwelche Ordner zu verschieben, sondern dass man wirklich mal anfängt, zu renovieren, auszuräumen, die Sachen wegzuschmeißen, die man nicht mehr möchte.
Also und ganz analog damit umgeht.
Genau. Ja, also nicht von diesem, was wir ja, das ist ja genau das wieder, was die Technik mit uns macht, ne? Also wir können jetzt, wir müssen nicht mehr nach 36 Bildern überlegen, legen wir noch den nächsten Film ein. Wir können eigentlich fast unendlich viel fotografieren, unendlich viel speichern, so kommt es einem jedenfalls vor und deswegen machen wir das auch. Wir werden nicht von unseren Geräten dazu angehalten, innezuhalten und zu sagen, brauche ich das jetzt noch.
Voll, aussortieren. Bitte.
Genau.
Kannst du noch mal ganz kurz skizzieren, was denn Google, also du, dir geht es ja auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, um die kapitalistische Haltung hinter den Social Media. Das ist ja auch ein ganz intensives Phänomen, was dich umtreibt.
Ja, also das war nichts, wofür ich mich davor unbedingt interessiert hatte. Das war einfach, das kam, als ich angefangen habe, mich zu fragen, wo existieren unsere privaten Bilder heute, wenn sie nicht mehr in Schuhkartons und Fotoalben sind? Aha, die sind auf Plattformen gespeichert. Wieso ist das alles umsonst? Wieso kann man irgendwie auf Facebook, Google und so weiter diese ganzen Bilder kostenlos hochladen, verschicken, annotieren und so weiter? Naja, weil dieses Unternehmen irgendwann, nachdem sie als Start-ups gefördert wurden, dann doch mal Geld reinbringen sollten und vor allen Dingen Google dann gemerkt hat, aha, da hat man ja ganz viel Surplus-Value, also Dinge abgesehen davon, die in dem Bild selber drinstecken, ganz viele Daten über Menschen, also zum Beispiel von welchem Ort aus lade ich immer Bilder hoch oder welche Themen interessieren mich in den Bildern und in den Dingen, die ich online mache. Also all diese Informationen, die wir, ohne dass wir es bewusst merken, teilen, weil wir Bilder teilen oder weil wir Texte uns hin und her schicken, dass die eben kapitalistisch-ökonomisch verwendet werden können, weil man daraus wieder psychologische Nutzertypen ableiten kann und das dann anderen Marktteilnehmern verkaufen kann. Also ich habe hier auf Facebook, sie suchen Nutzer, die zwischen 20 und 28 sind, Frauen sind, die ökologisch bewusst sind, die gerne die Farbe grün tragen.
Die gerne grün wählen.
Die gerne grün wählen, vielleicht auch noch. Jetzt kommt die grüne Partei und möchte diese Leute zur Wahl überzeugen. Die können dann eben die Wahlwerbung explizit auf den Konten von den Menschen schalten, die genau in dieses Kriterium passen.
Also auf diese Art und Weise wird jetzt tatsächlich auch in unsere politische Bildung eingegriffen.
Ja.
Also, und auch bei Donald Trump und so weiter und so fort. Also das nimmt ja eher zu als ab.
Ja.
Das heißt, dir ist es wichtig, darauf hinzuweisen, das, was der Ludger Freitag am Anfang gesagt hat, dass wir uns bewusst machen, wie diese digitalen Dinge verwendet werden, wie sie gespeichert werden, was damit gemacht wird, damit wir bewusst entscheiden können, on oder off.
Ja. Ja, und ich finde, ein gutes Beispiel zum Beispiel ist Google Maps, weil ich als jemand, der sich viel in fremden Städten bewegt, sehr viel darauf vertraue, was diese Applikation mir als Wege vorgibt. Und wenn ich aber in meiner eigenen Stadt bin, in Frankfurt, dann merke ich manchmal, wenn ich Google frage, wie komme ich jetzt am schnellsten in die Taunusanlage, dass mir Wege vorgeschlagen werden, die gar nicht gut sind. Also die sind viel, das ist ein größerer Umweg oder es ist ein ganz hässlicher Weg, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Und ich merke einfach, wie ich dadurch, dass ich mein Handy immer wieder um Rat frage, wie komme ich da hin, wo finde ich ein gutes Restaurant, wie sieht eigentlich Katharinas Kunst aus, um auf ihre Website zu kommen, dass ich natürlich damit auch diesen Programmen die Möglichkeit gebe, mein Sichtfeld einzuschränken. Die öffnen mir eine Tür, dank denen finde ich Dinge, aber ich finde sie so vor, wie die möchten, dass ich sie sehe.
Ja, und mit der Strecke, die du gehen sollst.
Exactly. Und gerade bei Google, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an dieses Spiel Pokémon Go erinnert. Das ist ein Spiel,
das war... gegen die Masten gelaufen.
Also es war ein Spiel, bei dem Pokémon so kleine Trickfilmfiguren, um es einfach zu sagen, im realen Raum versteckt waren, die man aber nur durch das Handy, durch eine Applikation sehen konnte. Und diese Applikation war von Google mitfinanziert und die besonders wertvollen und raren Pokémons waren vor allen Dingen da versteckt, wo Google Werbepartner hatte. Also zum Beispiel, ich weiß nicht jetzt welches waren, wahrscheinlich McDonald's und große Unternehmen. Also in der Nähe von diesen Unternehmen, die Google dafür bezahlt hatten, Werbung zu schalten
versteckten sich diese Pokémons. Das heißt, ohne dass man es gemerkt hat, ist man dann eben, weil man auf der Jagd war nach diesen Dingern.
Mal eben bei McDonald's vorbeigekommen.
Ah, dann gesehen, ach stimmt, eigentlich habe ich jetzt auch Durst und Hunger, jetzt gehe ich mir da mal eine Cola kaufen. Und genau, und die Frau, die das wiederum wirklich sehr, sehr gut beschreibt, ist Shoshana Zuboff.
Die auch auf deiner Webseite zu finden.
Findet man auch auf
es
der Webseite.
Es ist wirklich ein Archiv, ich finde es großartig. Ja. Ich meine, man kann sich da stundenlang rumtreiben und es ist hochinformativ. Also,
Ja, weil ich finde, es ist ja, also ich finde, man kann schon mit Kunst viel vermitteln, aber die Kunst ist am Ende stumm. Und es gibt so viele Leute, die viel besser als wir darüber sprechen und viel intensiver auch darüber forschen können, weil das nämlich deren Hauptjob ist, zu forschen und Texte zu produzieren oder Vorträge zu halten. Sodass ich finde, dass ich irgendwann mir gedacht habe, anstatt den Leuten immer nur davon zu erzählen, mache ich das jetzt auf meine Website, sodass die Leute da sich das auch angucken können. Und
ja, ich möchte aber trotzdem eine Lanze für die Kunst brechen an dieser Stelle, weil die Kunst natürlich auch eine Form der Sprache ist, die vielleicht den einen oder anderen schneller erreicht, als sich da hinzusetzen. Ja, genau. Und erstmal einen einstündigen Vortrag zu hören. Und wenn man, keine Ahnung, eine Affinität zu Auflösungsprozessen hat oder vielleicht sogar zu Chemie hat oder so, dann fühlt man, oder vielleicht sogar zu physikalischen, oder wenn man Bauarbeiter ist und Gerüste baut, dann fragt man sich, warum sind da eigentlich Gerüste in den Arbeiten von der Katharina? Ja, also das finde ich, also da gibt es andere Andockenmöglichkeiten. Und wenn man dann sich dafür interessiert und auf eure Webseiten geht, dann kann man sich ja weiter informieren. Und, ich würde gerne abschließend nochmal über das World Wide Web reden und vor allen Dingen auch mit dir, Katharina, weil du ja im Prinzip eine Arbeit gemacht hast.
Ich glaube, du musst es richtig betonen, weil wenn man es noch nie gehört hat, dann weiß man gar nicht, was es
World Wide Web. wir bereiten gerade fürs nächste Jahr zwei Ausstellungen vor und wollen uns damit sehr beschäftigen. Und ich fand es spannend, in der Vorbereitung festzustellen, dass diese Themen, die wir im nächsten Jahr behandeln werden, im Prinzip in deiner Arbeit angelegt sind. Es geht um die Vernetzung der Bäume mit den Myzelen. Die Myzele sind in der Entwicklungsgeschichte die ersten Bewohner unserer Erde gewesen, die den Boden fruchtbar gemacht haben. Dann haben sich zunächst mal Pflanzen angesiedelt, dann kamen die ersten Einzeller, die Tiere und dann irgendwann der Mensch. Auf jeden Fall haben die ein Kommunikationssystem unterirdisch entwickelt, sodass sie sogar über chemische und auch elektrische Parameter oder was sind das elektrische was sind elektrische Aussendungen Distanzen überspringen, so ähnlich wie bei unseren Synapsen. Also das heißt, es ist eigentlich ein gigantisches Hirn im Erdreich zwischen Pilzen, Pflanzen, die auch einander versorgen mit Lebensmitteln, mit Nahrungsmitteln. Die Bäume können ohne die Pilze nicht und so weiter und so fort. Und was ich daran interessant finde, ist, dass das World Wide Web ja entwickelt wurde, um die Menschen miteinander zu vernetzen. Die Grundidee war ja auch sehr gut oder ist in meiner Wahrnehmung immer noch sehr gut. Wir kriegen dadurch wahnsinnig viele Informationen. Wäre schön, wenn sie vielleicht nicht ganz so gesteuert käme. Aber in dieser ersten Arbeit von dir, die ja auch sehr, sehr vernetzt ist, ja, sag mir doch noch mal, was diese Kugeln aus dieser Arbeit eigentlich sind.
Die sind aus Alabastergips und eben farbstoffbasierten Inkjet-Tinten, also den Tinten, mit denen man sonst digitale Bilder drucken kann. Und die sind aber nicht nur oberflächlich eingefärbt, sondern die sind durchmarmoriert.
Ja, und wie wurden die so glatt? Hast du sie in...
Die sind gegossen. Mhm. Also die sind in diese Form gegossen, dadurch entstehen aber auch diese Marmorierungen. Und zwar wie so reingegossen, geworfen in den Raum, der den Fußboden eben auch als so eine Art Möglichkeitsfeld beschreiben sollte, auf den sich jetzt eben diese Bildpartikel, Bildelemente sozusagen frei bewegen und florieren können.
Ja, diese Vernetzung, die hast du ja intuitiv gespürt, ne? Also du hast sie aufgenommen. Ich meine, letztlich sind ja auch wir Menschen alle irgendwie miteinander verbunden. Wieso, also kannst du noch mal kurz erläutern, was dich an dieser Vernetzung so fasziniert und was du damit in den Ausdruck oder was für dich dahinterliegend vielleicht noch von Interesse ist?
Also 2017 war das tatsächlich so sehr ausgehend eben von dieser einen konkreten Fragestellung. Und damals kannte ich tatsächlich auch noch nicht Theoretikerinnen wie Donna Haraway, obwohl sie 2016 schon dieses Buch Staying with the Trouble geschrieben hat. Das habe ich tatsächlich erst 2019 gelesen, also als ich in Zürich war. Und was ich daran bei ihr interessant finde, ist, dass sie eben davon ausgeht, dass wir sozusagen in einem Zeitalter sind, nicht nur im Anthropozän und auch nicht mehr so ganz, oder, sondern im Kapitalozän und sozusagen die Erde immer weiter ausrauben und dass das Ganze eben irgendein Ende haben wird. Und welche Möglichkeit wir sozusagen als Menschen überhaupt haben, zu überleben. Weil die Frage ist ja nicht, also die Erde wird überleben, die Frage ist sozusagen, wird die Menschheit überleben? Und sie schlägt vor, sozusagen anhand von anderen Arten, von Tieren, von Pilzen, von Pflanzen, sozusagen an diesen zu lernen und zu schauen, wie kann man sich miteinander vernetzen, verwandt machen, was kann man voneinander lernen und eben auch, wie kann man mit dieser Zerstörung, die man als Menschheit auf seine Kappe nehmen muss, wie kann man damit umgehen, also wie kann man diesen Schrott und diesen ganzen Raubbau, wie kann man das wieder in eine fruchtbare Zusammenarbeit und eine fruchtbare Erde verwandeln. Und das sind auf jeden Fall wichtige Themen, die mich jetzt beschäftigen, eben seit 2019. Und aber 2017, 18 war das eher sehr intuitiv, ja, in die Richtung. Und ich weiß schon, dass mich das interessiert hat, dieses, dass ich auch explizit diesen Titel auch gewählt habe, um eben so eine Vernetzung von so einem sehr analytischen Denken mit eher einem floralen, was eben nicht in so einer binären Struktur verankert ist, aufzugreifen.
Ja, und es gibt ja immer in den letzten, würde ich sagen, 5, 6 Jahren ganz viele Autoren, die sich damit beschäftigt haben. Richard Powers, der Marilyn Sheldrake, und so weiter und so fort. Also es gibt so viele, die sich tatsächlich mit der Verbindung zwischen Mensch und Natur, zwischen den Bewohnern des Planeten beschäftigen und auch fragen. Es gibt Pilze, die atomare Vergiftung aufbrechen können und neutralisieren können und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir uns nicht zusammentun, um auf diesem Planeten zu leben, dann werden wir irgendwann aussterben und die Erde atmet mal tief durch und dann geht's anders weiter. Lili, an dich habe ich noch eine endgültige Frage, eine Abschlussfrage. Du bist ja ein sehr textanalytischer Mensch auch oder überhaupt ein sehr analytischer Mensch, oder so nehme ich dich zumindest wahr. Glaubst du, dass es vielleicht auch eine von uns projizierte Tatsache ist, dass wir dieses World Wide Web jetzt wahrnehmen, weil es ja, also anders als das World Wide Web, ist das World Wide Web ja ein, zumindest in der Vorstellung des Menschen, eine positive Verbindung unter den Lebewesen, sage ich jetzt einfach mal, wohin das World Wide Web ja sehr kommerzialisiert ist. Ich frage mich, vielleicht auch als Abschlussfrage nochmal an dich, Katharina, ob wir das nicht da auch drauf projizieren, also diese Gutartigkeit, ja, oder ob es tatsächlich so ist. Also ich brauche da keine Antwort von euch, ja, ich will nicht sagen ja oder nein, aber Wir Menschen, wir sind ja doch immer wieder auch sehr gesteuerte Wesen und wollen dann das sehen oder lesen, was wir lesen möchten.
Ja, es ist schwer, was zu denken, für das man keine Konzepte und keine Begriffe hat, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich idealisieren wir das ein bisschen als Kollaboration, würde ich jetzt mal sagen, weil es gab ja noch nie ein Gleichgewicht auf der Erde. Die Erde hat sich ja immer verändert, also soweit ich das gelernt habe. Nachprüfen kann ich es natürlich nicht. Aber es gab verschiedene Umwelteinflüsse, Phasen, genau. Es war mal ganz kalt, es war mal ganz heiß, es gab mal ganz viel Wasser, es wurde mal weniger. Das heißt, es gab nie es gab noch nie eine kollaborative Situation vor Entstehung des Menschen, in der alles in Harmonie war. Es gab wahrscheinlich immer Pflanzen, Organismen, die ausgestorben sind, welche, die sich weiter verbreitet haben als andere. Aber ich glaube, was wir daraus dennoch ziehen können, aus diesem Gedanken, wie andere Organismen miteinander kommunizieren, sich klarzumachen, wie auch wir eben mehr sind als nur kognitive Wesen, mehr sind als nur sozial mit anderen Menschen verbundene Wesen. Also wir reagieren ja ganz klar auf Sonnenschein, gehen alle in den Park und sind glücklich, Regen und grauer Himmel verhagelt den meisten Leuten die Stimmung. Siehst du, genau. Also wir reagieren auf jeden Fall, wir sind auch biologische Wesen und das merken wir vielleicht jetzt mehr und mehr, auch durch diese Covid-Zeit, in der wir eben nicht mehr biologisch miteinander in Kontakt treten sollten, aber gleichzeitig auch gemerkt haben, wie sehr sich sowas Kleines, Unsichtbares innerhalb unserer Spezies verbreiten kann. Wo wir auch merken, wir sind irgendwie miteinander verbunden.
Ja, und wir sind verletzbar.
Ja.
Möchtest du noch was dazu sagen?
Ich fand das jetzt irgendwie so einen ganz guten Schluss.
Okay. Sehr schön. Haben Sie hier im Saal noch Fragen an die beiden Künstlerinnen?
Ja. Oder auch die nicht?
Aspekt, also ich hab noch mal das Zitat beschäftigt, das am Anfang von Herrn Freitag. Da geht es ja um Gut und Böse und die Frage, wie sozusagen Ethik sich in der Digitalen wiederfindet. Und natürlich ist immer so das Narrativ immer so, dass als analog, in der analogen Zeit wäre die Ethik sozusagen seriöser gewesen als in der Digitalen. Aber eigentlich stimmt es ja gar nicht, wenn man überlegt, wie wird eigentlich kollektives Gedächtnis geschaffen und wer entscheidet darüber, was gespeichert wird oder was nicht gespeichert wird. Also, sagen wir mal, die Geschichte schreiben und die Macht dazu haben, die haben ja letzten Endes auch Narrative entwickelt, die sich letzten Endes verfestigt haben. Bei der digitalen Welt bin ich noch nicht dahinter gekommen, welches sozusagen Metainteresse über diese Datensammelei hinausgeht. Also ich habe immer das Gefühl, die Leute wollen halt irgendwie über die Nutzungsgewohnheiten eben Kohle machen und dann, wenn aber sozusagen die Daten ausgereizt sind, sind sie letztlich wertlos. Also es gibt keinen Fundus, es gibt keine Kultur, die sozusagen das gesammelte Bilderwesen, das jetzt vielleicht jetzt hier so in den Kosmos dauernd auch geströmt wird, irgendwann zu einem Gebilde macht, wo wir sagen würden, das ist Kultur. Also da kenne ich das Ordnungsprinzip zumindest nicht. Nachdem gibt es ein Ordnungsprinzip in der digitalen Welt, wo man dann sagen könnte, daraus könnte sich sogar eine Ideologie ausbilden. Außer vielleicht der, dass man Geld machen will, aber die wäre ja relativ banal, das ist ja keine ethische Frage.
Bin nicht ganz sicher, ob ich folgen kann, aber ich meinen Sie sowas wie, dass in unserem vordigitalen Zeitalter es gab Universitäten gab, Bibliotheken gab, die versucht haben, Wissen an einem Ort zu versammeln und nach bestimmten, nämlich den herrschenden Wertvorstellungen auch zu kategorisieren oder Dingen bestimmte Priorität zu geben, etwas aufzubewahren und das andere nicht?
Naja, oder? Wie wir halt sagen, wer sozusagen mit Texten arbeitet, macht das nie herrschaftsfrei. Also der, ob das jetzt in Religion ist oder so, es wird immer festgelegt, was ein Leitmarkt-Narrativ für Welttheorien nicht überlegt. Im Analogen haben wir Philosophie studiert und wissen, was hat sich durchgesetzt, was nicht. In der digitalen Welt gibt es da auch so Strömungen, wo man sagen kann, es bildet sich so eine Kultur raus, wo man sagen würde, die ist jetzt irgendwie, also das Versprechen des Digitalen war ja am Anfang relativ herrschaftsfrei zu sein. Mhm. Jeder Wissen wird vermittelt über Google und so, aber die Wahrheit ist ja nicht, dass es herrschaftsfrei ist. Wo ist sozusagen der Unterschied, wie man Macht und Herrschaft im digitalen System definiert,
ja,
in diesem kulturellen alten System?
Ja. Ja. Was mir da einfällt, ist ein Philosoph Byung-Chul Han, der auch, glaube ich, hier in Berlin lehrt, an der UdK oder an irgendeiner Kunsthochschule. Und der, jetzt kriege ich es nicht richtig zusammen, der sagt sozusagen, wir leben jetzt in einer Herrschaftsstruktur, in der wir gar nicht wissen, dass wir beherrscht werden. Also es gibt nicht mehr so ein klares, du sollst das und das tun, sondern du wirst nur positiv belohnt, wenn du das richtig machst. Und wenn du es nicht richtig machst, also wenn du zum Beispiel nicht die richtigen Arten von Fotos auf Instagram postest, auf die der Algorithmus gut reagiert, also zum Beispiel
kriegst du keine Freunde.
Genau, dann werden deine Bilder eben nicht entsprechend an viele Leute weiterverteilt. Du bekommst nicht die Aufmerksamkeit, du bekommst nicht die Sichtbarkeit. Das ist dann schlecht für dein Bewusstsein, weil du denkst, hier keiner interessiert sich für das, was ich mache. Wenn du dann aber wiederum ein Bild postest, das, also zum Beispiel eine meiner Theorien oder Beobachtungen ist, dass Instagrams Algorithmen sehr gut auf Gesichter reagieren. Also wenn ich meinen eigenen Instagram-Account angucke und sehe, wie viele Likes habe ich für ein Foto bekommen, auf dem einfach irgendeine abstrakte Arbeit von mir drauf ist, und wie viele Likes kriege ich dann für die Bilder, auf denen ich selber oder andere Menschen drauf sind, dann sehe ich die Likes, dass die Bilder mit Menschen immer mehr Likes bekommen. Und ich glaube nicht, dass es darin liegt, dass wirklich mehr Menschen diese Bilder besser finden, sondern ich glaube, dass es daran liegt, dass die Algorithmen diese Bilder an mehr Menschen verteilen. Und das heißt, wenn ich mehr Likes haben möchte, müsste ich jetzt einfach nur als Konsequenz daraus wieder das nächste Foto posten, auf dem ein Mensch drauf ist. Also passe ich mich damit dem an, was der Algorithmus als gut empfindet, und begebe mich sozusagen in die Herrschaftsstruktur des Algorithmus rein, ohne es vielleicht als negativ zu empfinden, weil ich ja wieder positiv das Feedback als Belohnung bekomme. Jetzt kriege ich wieder viele Likes. Ich habe es richtig gemacht.
Ja, also, was ich an Ihrer Frage aber nicht uninteressant finde, ist die Tatsache, dass wir auch früher nicht genau wussten, welche Herrschaftssysteme unsere Geschichte geschrieben haben. Ja? Also diejenigen, die, keine Ahnung, Fußvolk waren, nennen wir es jetzt einfach mal so, die haben die Interpretation von den Mächtigen einfach eins zu eins akzeptiert. Und ähnlich akzeptieren wir heute eins zu eins die Interpretation von Google auf unseren Handys, ohne uns klarzumachen, Moment mal. Aber gleichzeitig sind wir heute mündige Bürger und haben eigentlich den Auftrag, uns deutlich zu machen, welche manipulative Kraft dahinter steckt. Ich meine, auch diese die Emanzipation der Frauen im Moment, ja, dass es mehr weibliche Fotografen gibt, die übersehen wurden, dass es mehr und so weiter und so fort. Jetzt nur als ein Beispiel, was mich natürlich betrifft, da gibt es 100 andere auch. Wenn man dann plötzlich mal mit einer anderen Brille auf die Vergangenheit guckt, dann stellt man plötzlich fest, ja, da hat es auch interessante Leute gegeben, warum wurden die nicht kommuniziert? Oder als Führungskräfte hieß es immer, es gibt nicht genug weibliche Führungskräfte und so weiter. Also von daher glaube ich, dass es dem Analogen gar nicht so unähnlich ist, aber was der Ludger Freitag ja in den Ausdruck bringen wollte, ist, dass wir uns versuchen, als mündige Bürger, als wissende Menschen klarzumachen, wie werden wir auf diesen Ebenen manipuliert. Ja. Gibt es sonst noch eine Frage?
Naja, aber eigentlich sollte man sich dem Ganzen doch viel mehr verweigern, weil eigentlich ist dann ja die Freiheit viel größere. Also im Prinzip ist das Internet ja in gewisser Weise auch eine Zwangsjacke. So, man sieht es ja allein zum Beispiel auch nur eben bei Wikipedia. So, wenn jetzt irgendwo ein Buch veröffentlicht wird, dann gibt es eben Leute, die schlachten das Ausschreiben in Zusammenfassung über das Thema, stellen den dann ins Lexikon. So, aber eigentlich immer noch die wahre Welt findet außerhalb eben statt. Eigentlich verschwenden viel zu viele Leute eben doch eben damit Zeit, eben vielleicht Sachen zu posten, die keiner braucht.
Ja, es ist eben jetzt Teil unseres, also vielleicht Alltags, nicht unseres genau. Alltags jetzt hier, die anwesend sind, aber die Nutzerzahlen von Plattformen wie Instagram, Facebook oder Tinder, was weiß ich, also die sind nun mal immer noch steigend, Und ich denke auch gerade in der Pandemie haben wir das ja gesehen, wie sehr wir unsere sozialen Kontakte dann eben über digitale Medien und mit Hilfe von diesen Apps auch gepflegt haben.
Deswegen, ich glaube, wir kommen da nicht mehr drum rum. Also es gibt auf jeden Fall eine digitale Möglichkeit, sich zu informieren. Und ich muss sagen, ich genieße das auch sehr. Ja. Aber auch das sollte man natürlich immer mit einer gewissen Mündigkeit tun und sich fragen, ist das, was ich da, aber das war früher in den Zeitungen genauso, ist das, was ich da lese, in den Büchern, ist das, was ich da lese, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, oder ist es nur eine Interpretation? Und dasselbe müssen wir uns heute eigentlich auch über mit den digitalen
Informationen. Ich sage mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwo im Antiquariat gehe, wo eine riesige Bücherauswahl ist, finde ich manchmal viel interessantere Sachen, als wenn ich jetzt irgendwie so im Internet irgendwelche Sachen rausfische. Also da kommt das Ganze gar nicht gegen an. Das meiste ist ja sowieso nur Meinungsbrei, der breitgetreten wird. So, und das, was in den Büchern steht, da stehen ja ganz andere Leistungen eigentlich auch eben hinter. Und am Ende ist es eben doch, wenn man was aus dem Internet sieht, muss man doch eben gucken, dass man es woanders eben nachgeschlagen bekommt an verschiedenen Stellen, um das zu verifizieren, wie bedeutend die Information eigentlich ist.
Ja, es kann gut sein, dass es Ihnen so geht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es jüngeren Menschen genau anders geht. Ja, also das ist sicher Ihre Erfahrung. Ja, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es andere Menschen gibt, die an ihrer Information auf eine andere Art und Weise kriegen. Ja, und auch nicht schlechter.
Ja, und dennoch gibt es einen Aspekt, den fand ich hier bei dieser Diskussion und Arbeit so interessant, und der kam in dem Wort Verdauung. Es gibt einen körperlichen Aspekt. Also wir sind ja als Körper in der Art, wie wir aufnehmen, ich glaube, wir sind begrenzt. Und wir können, also dieser Aspekt der Begrenzung interessiert mich. Mhm. Und deswegen fand ich, bevor dieses Hand eingeblendet wurde, dachte ich, digital Hexe. Ne? Also wie so ein, oh, und dann kochen wir und Richter und das. Und also ich fand das alles so körperlich und war das sehr interessant, und auch deine Arbeit, die war, es wird geschnitten und gedeckt und abgenommen und rausgenommen, und nämlich mit menschlichen Parametern. Und dann beginnt es ja überhaupt von, also für mich erfahrbar zu werden, mit menschlichen Parametern in eine Visualität gebracht, die für mich gar nicht so stimmig ist, also als Kunstform. Und das fand ich spannend, weil ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo junge Menschen, vielleicht auch ältere,
überfüttert sind,
diese Masse nicht mehr verdauen können. Und wo es weil rein von unserer Entwicklung, von der Entwicklung unseres Gehirns auf medizinischer oder genealogischer Seite nicht mehr weitergeht. Das hat sich ja nicht so schnell entwickelt wie die letzten 20 Jahre. Es kommt ja nicht mehr mit, und man spürt es so körperlich, wie man sich ausziehen muss, um eben real in einem Antiquariat wieder ein Buch in die Hand zu nehmen und nur eine Seite zu sehen und nicht diese Fülle. Und das ist eine Entwicklung, die ich schon sehr spannend finde, weil wir haben das Bedürfnis nach Gerüchen, nach Gehör, nach
alle Sinne zu befriedigen.
Dass die ganzen Sinne befriedigt werden, deswegen fand ich das auch einen sehr schönen Aspekt. Und diese Grenzenlosigkeit, die ja nicht zu greifen ist.
Ja, das ist auch noch ganz interessant. Ich habe nämlich auch noch eine Studie gelesen, die ich spannend fand. Wenn man ein Buch auf einem Tablet liest und wenn man ein reales Buch liest, das spricht Ihnen jetzt in die Karten, hat man den Inhalt auf ähnliche Art und Weise begriffen, aber die räumliche Struktur begreift man besser, wenn man Buch blättert. Und das finde ich irre, weil das ja bedeutet, dass die haptische Erfahrbarkeit den Inhalt des Buches im Hirn anders vernetzt. Ja? Und es wird ja kolportiert im Moment, dass die Menschheit dümmer wird. Und keine Ahnung, vielleicht ist ja dieses Gewische und nicht mehr das Anfassen eines Glases, das kalt ist. Ja? Und einen Ton macht und so weiter, vielleicht ist es tatsächlich ja eine Verarmung oder trägt es zu einer Verarmung bei als mögliche.
Aber es ist ja nicht nur eine Frage der Entwicklung. Also wir vergleichen mit dem Buchdruck, den es ja schon über viele Jahre gibt in der Digitalisierung, die ja, sag ich mal, erst gerade beginnt, in meinen Augen. Und wenn man das ja dann in einem zeitlichen Kontext sieht, muss man ja gucken, vielleicht kann das ja noch so weiterentwickelt werden, dass diese Haptik dann noch ergänzt wird und dass wir dadurch halt auch vielleicht unser Gehirn dann auch weiterentwickeln.
Ja, total. Ja, auf jeden Fall. Ich halte es nur für notwendig, dass alle unsere Sinne bedient werden, weil wir sonst eine Einbahnstraße fahren und alles sich gleich anfühlt. Ja? Und damit wissen wir nicht mehr, was ist weich, warm, kalt, hart und so weiter und so fort. Und gerade Kinder, also das weiß man heute in der Embryonenforschung, erfahren ganz viel über ihre Hände, nehmen alles in den Mund. Ja? Ist auch ein Tastorgan und so weiter und so fort. Also solange wir als Menschen uns so langsam entwickeln, wie wir es tun, kommen wir eigentlich mit der digitalen Entwicklung nicht mehr hinterher, um die Vernetzung zu erzeugen, die wir erzeugen möchten, bei uns.
Was mir an der Kunst sehr gut gefallen hat, dass Sie eigentlich noch beide in der Übersetzungsarbeit leisten. Also, ne, also Sie spielen jetzt sozusagen beide Welten und bauen uns Angebote. Über diese ästhetische Brücke kann ich gut gehen. Für mich ist aber das vollkommen, also für mein altes Gehirn, ist ein vollkommen abstruses Gerät der 3D-Drucker. Also ich verstehe den nicht, dass also praktisch, dass dann plötzlich irgendwie ein Zahn oder so, den man also für mich diesen Sprung sozusagen in durch die Technifizierung von der zweiten
in die dritte Dimension zurück.
Ist, und das ist ja dann auch dementsprechend ästhetisch immer hässlich. Und die zweite Frage, die mich ja beschäftigt, wenn es gibt diesen wunderbaren Satz von Baudelaire von der Verflüchtigung und der Versammlung des Ichs. Also der hat gemerkt, als er die ersten impressionistischen Bilder gesehen hat, und so, dass ihm das Gehirn auseinanderfliegt und er das wieder zusammenbringen muss. Also das moderne Subjekt hat gelernt, sozusagen mit dieser Expression und wieder dem Zusammenholen zu leben. Jetzt wissen wir, dass, also ich glaube auch, dass mein Leben aus lauter kleinen Punkten besteht. Jetzt lerne ich aber bei den neuen Bildern, dass es gar keine Punkte mehr sind, sondern diese
Kästchen,
ja, diese Pixel. Wie sieht eine verpixelte Identität eines Menschen aus? Also die kontinuierte sozusagen von Baudelaire verstehe ich noch, aber hat es für uns sozusagen, hat es auch im Lebensgefühl oder im Wahrnehmungsgefühl in der Art zu sehen, also schauen wir plötzlich die Fliegen, die Facettenaugen auf etwas oder so, also wird sich unsere Wahrnehmung über die Verpixelung der Bilder vielleicht in den nächsten 100 Jahren ändern?
Also ich glaube, das ist Gilles Deleuze, ne, der von dem Individuum gesprochen hat, also dieser Idee, dass wir eben nicht mehr so als Individuen, also wir sind alle in uns geschlossene, einzigartige Einheiten verstehen, sondern das eben, wie uns Facebook und so weiter versteht, bedeutet, dass wir immer Anteile von uns auch mit anderen Menschen teilen. Wir können uns in alle möglichen Teile zerlegen. Ich bin eine Frau, ich bin in dem und dem Alter, ich komme aus der und der Stadt. Und all diese Aspekte, die ich besitze, besitzen auch Millionen anderen Menschen in einer anderen Kombination. Und das sozusagen als eine neue Form, wie wir uns als Individuen wahrnehmen, also nicht mehr als wirklich eigenständiges Unikat, sondern nur noch als eine eigenständige oder besondere Kombination von Dingen, die auch andere Menschen teilen. Und ich denke, das wird mehr und mehr, also wenn ich jetzt an Google denke oder an irgendeine Produktsuche oder so, diese Menschen haben auch, andere Leute haben auch dieses und jenes Produkt gekauft, wenn man online was bestellt. Ne? Das ist sozusagen so ein Aspekt. Du interessierst dich für dieses Buch und von den 500 anderen Leuten, die das auch gekauft haben, gab es 300, die sich auch noch dafür interessiert haben. Deswegen kriegst du jetzt auch noch das vorgeschlagen, was die 300 hatten. Also dieses, den Mensch mehr und mehr als statistische Individuum, als statistisch auseinandernehmbares Etwas zu begreifen. Ich glaube, das ist so das, was die Digitalisierung mit sich bringt.
Vielleicht sind wir ja gar nicht so individuell.
Ja, also ich meine, die Sozialforschung macht das auch schon, ne?
So, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, ich glaube, wir haben auch eine Aufmerksamkeitsspanne erreicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir sind ja jetzt noch hier und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, danke.